Hoi zusammen. Ich bin ein Deutscher. So sehr viel kann ich nicht. Schweizerdeutsch leider. Aber es ist eine herrliche Sprache. Ich komme aus dem Osten wie der Thomas Lorenz. Aus der Deutschen Demokratischen Republik, jedenfalls damals. Und aus Thüringen, aus der Nähe. Und war viele Jahre in der landeskirchlichen Gemeinschaft, was hier Krishona ist, als Pastor dort tätig. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren im unteren Freie Evangelische Gemeinde unter länger geht's gar nicht. Aber es ist schön und wir hoffen, dass wir viele erreichen können im unteren Ahrtal, Zuzibit. Sind sehr gespannt, was Gott da noch vorhat. Okay, also, ich bin einmal im Jahr in der Nähe von Freiburg, auch im Dütschen, auf dem Betberg. Vielleicht kennt manch einer den Hans-Peter Wolfsberger. Und dort ist ja so ein kleines Freizeitheim und ich fahre da einmal im Jahr hin, um 5 Tage zu schweigen, weil das tut ein Pastor gut, wenn der mal 5 Tage den Mund hält. Ansonsten müssen wir immer viel reden. Und da gibt's so während dem Schweigen 1-2 Gedankenimpulse am Tag. Da sagen wir nichts, aber da macht der Leiter, der gibt uns da meistens einen Bibelvers oder irgendeinen Gedanken. Und da war das letzte Mal dabei ein Vers aus Psalm 139. Dachte ich, kenne ich. Kein Problem. Schön. Freuen wir uns. Kann man ja mal drüber nachdenken. Also, das ist der Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gebetet. Und mit einmal war mir klar, darüber will ich predigen. Das ist sowas von genial, was da steht. Manchmal muss man über etwas nachdenken, was man meint zu kennen, um festzustellen, dass man es gar nicht gekannt hat. Wir hören uns mal den Psalm 139 an, genießen die Verse. Ich möchte nicht den Psalm 139 auslegen, sondern mir geht es um die Gegenwart Gottes. Als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, fiel mir auf, Gegenwart Gottes ist in unseren Kreisen ein sehr gängiger Begriff oder Nähe Gottes. Wir reden von der Gegenwart, aber wir kennen sie nicht. Wir kennen die Gegenwart Gottes nicht, wir können sie nur glauben, aber kennen tun wir sie nicht. Wir kennen die Gegenwart Gottes nicht in dem Sinne, wie wir Gegenwart kennen. Also ich will das nur mal deutlich machen. Meine Frau ist jetzt nicht hier. Manchmal ist sie mir nah, manchmal ist sie mir auch sehr nah. Und manchmal ist sie eben wie jetzt nicht da. Ich kann mir natürlich einreden, sie ist in Gedanken bei mir. Das kann man ja machen. Aber sie ist definitiv nicht hier. Wenn, das ist unsere Erfahrung mit Gegenwart. Wenn wir mit dieser Erkenntnis an die geistlichen, göttlichen, an Gott rangehen, haben wir ein Riesenproblem. Denn dann wäre Gott entweder da oder dort. Dann wäre Gott jetzt entweder im Allgäu bei euren vielen Brüdern und Schwestern oder hier, eins von beiden. Das geht nicht. Macht's für uns ein bisschen schwierig, weil wir ja gerne mit unserer Erfahrung alles einschätzen wollen, auch die geistlichen Dinge. Von daher ist Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht zu vergleichen mit der Gegenwart Gottes. Ich habe dann mal nachgelesen, was man so schreibt und predigt über die Gegenwart Gottes. Und dann bin ich auf das gestoßen, was man halt so kennt, was ich auch immer so gepredigt habe. Da kommen solche Dinge wie, ja, wir müssen die Gegenwart Gottes suchen. Klingt toll. Ich habe selber immer gepredigt. Und dann wird auch gesagt, wie? Halt durch Bibel lesen und durch beten und fasten und was alles so dazugehört. Und wenn wir uns aus der Gegenwart Gottes entfernen, dann müssen wir sie wieder neu suchen. So wird das gepredigt. Oder eingeladen zu Gottesdiensten oder Anbetungsstunden, wo es plötzlich heißt, heraus aus dem Alltag, rein in die Gegenwart Gottes. Das ist Religion. Das ist nicht Evangelium. Und immer wieder wird das Erleben der Gegenwart Gottes an Bedingungen geknüpft. Das heißt, ich muss etwas tun, um in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Das würde bedeuten, wenn ich es nicht tue, kriege ich die Gegenwart Gottes nicht. Ich kann mir also die Gegenwart Gottes verdienen. Und das haut ja im Evangelium überhaupt nicht hin. Mit Verdienen ist gar nichts. Wir sind zurzeit bei uns im Römerbrief. Wahnsinn. Wahnsinn, was Paulus da für Erkenntnisse schreibt. Wir können uns bei Gott nichts verdienen. Gar nichts. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir versuchen es trotzdem. Wenn wir schuldig werden, vielleicht kennen das mal die meisten von uns, dann haben wir den Eindruck, wir haben uns von Gott entfernt. Haben wir ja auch gelernt im Bibelunterricht, ne? Sünde trennt von Gott, kennen wir. Das heißt, wir müssen Buße tun, um wieder zu Gott zu kommen. Das klingt alles schön christlich, fast nachzuvollziehen. Stimmt aber nicht. Dann wäre die Buße unser Werk, um Gegenwart Gottes zu erleben. Die Gegenwart Gottes ist aber sein Werk, nicht unseres. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann ist er gegenwärtig. Dann ist er da. Das ist sein Werk. Und was da ist, brauche ich nicht suchen. Ich kann gar nichts machen, in diese Gegenwart zu kommen. Ich bin da drin. Sie umgibt mich. Es ist egal, was ich denke und fühle oder erfahre. Gott ist gegenwärtig. So ist das. Ich zeige noch ein anderes Bild, wie wir Nähe Gottes beurteilen. Dieses Bild von der Einkaufsstraße hier. Ist da Gott gegenwärtig? Man sieht nichts. Man merkt nichts. Das Bild von der Kirche ist dann schon ein bisschen anders. Ein Raum der Stille. Jeder, der reinkommt, ist ruhig, benimmt sich. Ist da Gott gegenwärtig? Ist er da mehr gegenwärtig als woanders? Übrigens, weiß jemand, wo das ist? Lohnt sich. Das ist die einzige blaue Kirche, die es gibt. In Bratislava, in der Slowakei. Auch drinnen, alles blau. Ein herrliches Ding. Also es lohnt sich. Bratislava lohnt sich sowieso. Brauchen wir auch nicht mit der Bahn dort fahren, kann man alles ablaufen, so klein und niedlich ist es. Also, ich finde einen Raum der Stille und der Schweigen sehr wichtig. Aber da ist nicht mehr Gegenwart Gottes als sonst. Die Religion macht diese Unterschiede. Und ich habe sie auch immer gemacht, weil ich nicht verstanden habe, was es bedeutet, dass Gott da ist. Bei uns in Klingnau ist ein ganz normaler Versammlungsraum, wo sich jeden Freitag viele Muslime treffen. Und jetzt ist interessant, dass dieser Raum kein normaler Versammlungsraum ist, sondern eine Moschee. Also wir haben in Klingnau eine Moschee. Was macht diesen normalen Raum zur Moschee? Drei Dinge. Ich war dort, der Imam hat mir das erklärt. Das erste ist, der Teppich des Imam liegt Richtung Mekka. Das zweite, da ist ein Predigtpult für den Imam. Und das dritte ist, der Koran liegt auf einer, da haben sie extra so ein Regal, der Koran liegt ganz oben, auf der höchsten Stufe. Nichts darf über dem Koran liegen. Diese drei Dinge machen den Raum zur Moschee. Jeden Raum, wenn man will. So, was machen wir? Wir stellen ein Kreuz auf, Metall oder Holz, vielleicht noch einen kleinen Altar. Und dann ist der Raum plötzlich etwas heiliger als andere Räume und dann soll da die Gegenwart Gottes sein. Das ist Religion, nicht Evangelium. Oder mir sagte ein gläubiger Mann, der war hier in der Schweiz in einem Kloster oben auf dem Berg, der sagt, oh, das ist wunderbar, da ist man Gott viel näher als sonst. Vergiss es, es ist nicht wahr, das ist Religion, nicht Evangelium. Natürlich sind Orte der Stille, des Nachdenkens und Besinnens wichtig, die sollte man aufsuchen, gar keine Frage. Ich gehe auch gern in solche sakralen Räume. Wir sollten das mehr machen. Es tut uns gut. Aber die Gegenwart Gottes ist davon nicht abhängig. Sie lässt sich von uns nicht bestimmen. Ich weiß, es gibt besondere Orte, die sind besonders gesegnet. Orte, an denen wir vielleicht sagen, hier spüren wir die Gegenwart Gottes. Ändert aber nichts an der Allgegenwart Gottes. Auch wenn ich bei manchen Orten was spüre. Wobei, da müsste man noch einmal genau gucken, was spüre ich da eigentlich. Also, gibt ja manchmal so Dinge. Ich will das noch mal versuchen darzustellen. Wenn man an einem Ort ist, wo man plötzlich eine Predigt hört, und das ist genau das, was ich auch so sehe, das kenne ich. Das ist ein Gefühl der Einigkeit. Jawohl, der hat recht, prima. Und dann ist mal schnell dabei und sagt, hier ist Gegenwart Gottes. Oh, vergiss es. Ich bin nur einig mit dem, was da vorne gesprochen wird. Und meistens noch, weil mir das gefällt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn man so manche schöne Lieder hört. Ein Lied, das man von Kind auf gesungen und geliebt hat. Und dann kommt das Lied. Und dann, oh, hier ist Gegenwart Gottes. Vergiss es. Das ist Emotion. Ist sonst nicht Gegenwart Gottes, wenn plötzlich eine Predigt kommt, die mir nicht so schmeckt? Ist sonst nicht Gegenwart Gottes, wenn da Lieder gesungen werden, die mir nicht so gefallen? Das mit dem Gefühl ist ja alles gar nicht falsch. Darf ja sein. Gott spricht auch unsere Gefühle an. Aber es ändert nichts an der Allgegenwart Gottes. Ich möchte uns Mut machen, dass wir dem Wort Gottes, wenn wir es lesen, mehr vertrauen als unseren Gefühlen und Erfahrungen. Es lohnt sich auch, über Psalm 139 mal zu reden. Den ganzen Psalm, die letzten Verse hätte ich am liebsten weggelassen. Das ist nicht so schön mit, der Gottlose soll sterben und so. Aber es gehört zum Psalm. Aber alle anderen Verse, es wird einem wieder so deutlich, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen. Wenn man Psalm 139 liest und danach noch mit Minderwertigkeitskomplexen dasitzt, dann muss man zum Arzt. Weil das macht einen so Mut, was da steht. Wie wertvoll wir sind. Also Psalm 139 lohnt sich zu lesen. Ich möchte mal ein paar Dinge nennen aus der Bibel, wo Gott uns seine Gegenwart verspricht. Ich beginne mit dem Alten Testament. Psalm 145, ganz einfaches Wort. Gott ist nahe denen, die ihn anrufen. Nichts mit Bedingung. Muss ihn nur anrufen. Ist vielleicht eine Bedingung, aber das geht noch. Dieses Wort bestätigt die Allmacht, die Allgegenwart Gottes. Es ist egal, wo ich bin. Es ist egal, wo ich bin. Wann immer ich mit ihm rede, ist er mir nah. Ist doch herrlich, oder? Psalm 43. Gott ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben.
Ist ja schön, aber was macht man mit denen, die kein zerbrochenes Herz haben?
Ist er denen nicht nah?
Doch.
Er ist immer da. Dieses Wort hier ist ein Trostwort für die, die ein zerbrochenes Herz haben. Weil wir immer denken, wenn bei mir alles kaputt ist, dann ist Gott weit weg. So ein Quatsch. Er ist gegenwärtig. Das liegt doch nicht an meinem zerbrochenen Herzen. Er geht doch nicht weg, nur weil ich kaputt bin. Was für ein Evangelium. Oder Josua 1, herrliches Wort. Gott sagt, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Ist doch herrlich, oder? Zusage der Nähe Gottes.
Oder Jesaja 43. Kennen wir ja die Verse. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, das ist Wahnsinn, was hier steht, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Das gibt Gewissheit, dass Gott gegenwärtig ist. Es gibt noch eine andere Form der Gegenwart Gottes. Zeigt uns, wir erinnern uns nur ans Alte Testament, nur an eine Begebenheit. Ich weiß nicht, wer sie kennt, als Elisa von Soldaten umzingelt ist. Und dann öffnet er seinem Diener Gehasi die Augen, weil der hat schon gezittert, weil er die vielen Soldaten gesehen hat. Und dann sieht der Gehasi die Legionen von Engeln, die da stehen. Das sind zwar Dinge, die unseren Augen verborgen sind, aber Zeichen der Gegenwart Gottes. Und es gibt noch andere Zeichen. Ich möchte kurz ans Neue Testament erinnern. Apostelgeschichte 17, ein sehr interessanter Vers. Denn in ihm, in Gott, leben und weben und sind wir. Es ist eine ganz geheimnisvolle Beschreibung von der Gegenwart Gottes. Wir sind mit Gottes Gegenwart verwoben. Wir können uns da gar nicht rausnehmen. Hebräer 13 sagt Gott, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Weiß nicht, wer es braucht von uns. Das ist Gegenwart Gottes und nicht gebunden an Bedingungen. Das verspricht er uns. Oder ich komme zu Psalm 139, diesen Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wenn ich jetzt dieses Wort, kann man ja mit Bibelworten machen, wenn ich das jetzt nehme als schöne Poesie, tolles Wort, dann ist mir das eine Freude. Ja, Gott ist da, umgibt mich von allen Seiten, schön. Das ist mir aber nur eine Freude in den Zeiten, wo es mir gut geht. In den Zeiten, wo mir es nicht gut geht, da kann ich nicht nur daran zweifeln, ich kann es auch empfinden als Hohn und Spott. Mir geht es dreckig. Ja, Gott ist da, von allen Seiten umgibt es mir. Toll, ich spüre nichts. Kann einen kaputt machen, wenn ich dieses Bibelwort als schöne Poesie nehme.
Nehme ich's aber als das, was es ist, nämlich als Wort der Wahrheit, Wahrheit Gottes. Dann werde ich mich auch freuen in den Zeiten, wo mir es gut geht. Und jetzt kommt das Geheimnis. In den Zeiten, wo mir es nicht gut geht, sondern richtig dreckig, da wird dieses Wort mir zum Trost und zur Stärkung. Also, wann immer mich ein Bibelwort nervt, wenn ich ehrlich bin, genau hingucken, warum nervt mich das jetzt? Dieses Wort gehört zu den Worten, bei denen es sich lohnt, ihm mehr zu vertrauen als meinem Gefühl und meiner Erfahrung. Ich merke das sehr oft bei uns Frommen, auch bei mir. Wir sind sowas von gesteuert auf unsere Gefühle und Erfahrung. Das haben wir erfahren, das war schon immer so. Und das ist meine Erfahrung. Das haut im Verhältnis zu Gott nicht hin. Ich habe nichts gegen Erfahrung, ich freue mich über jede Erfahrung, die wir mit Gott machen. Aber die Erfahrung ist es nicht, die uns im Glauben hilft, sondern das Wort Gottes. Und wir kommen an Momente, wo wir noch so viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Sie helfen uns nicht. Das Einzige, was uns hilft, ist, diesem Wort jetzt wieder neu zu vertrauen. Von allen Seiten umgibst du mich. Hinter mir, vor mir, links, rechts, unter mir, über mir, rundum, er hält seine Hand über mich oder ich bin in seiner Hand. Merken wir den Unterschied zu dem, was man sich eventuell verdienen kann? Ich muss beten und Bibel lesen, da bin ich in der Gegenwart Gottes. Das ist was ganz anderes als ich weiß, er ist um mich, er ist da, er trägt mich. Es ist das Werk Gottes. Und ich kann mich da gar nicht rausnehmen. Nicht ich habe etwas in der Hand, sondern Gott hat mich in seiner Hand. Und das ist das Schöne. Es ist egal, wo ich bin. Ob in Coop, im Lidl, im Theater, im Kino, auf der Autobahn, im Krankenhaus, bei Behörden. Es gilt, von allen Seiten umgibst du mich. Ob ich zu Hause bin, wo ich mich wohl und sicher fühle. Oder ob ich an fremden Orten bin, wo ich unsicher bin, weil ich mich halt nicht so auskenne. Oder Orte, wo Menschen nicht nur mächtig erscheinen, sondern tatsächlich Macht haben über mich. Der heilige, ewige Gott umgibt mich von allen Seiten. Ich bin in seiner Hand. Das ist Evangelium. Denk dran, mach es dir bewusst, wenn du unterwegs bist, vielleicht auch in der neuen Woche. Erinnere dich dran, von allen Seiten umgibt er dich und hält deine Hand über dir. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren sind aus dem Dütschen ein paar Pastoren irgendwo in Afrika gewesen und haben da so eine Studienreise gemacht. Und dann kamen sie an so einen heiligen Gral, wo sie wussten, da sitzt eine Frau, die ist okkult belastet. Böses Zeug macht die. Besprechungen und alles Mögliche. Und aber der heilige Gral, da war ja was Besonderes. Da muss man ja eigentlich als Tourist rein. Und dann haben einige Pastoren gesagt, nee, da gehen wir nicht rein. Wir müssen uns doch nicht der Gefahr aussetzen. Und ein Pastor hat gesagt, wieso Gefahr aussetzen? Lass doch die machen, was er will. Gott ist doch schon längst drinnen. Er ist gegenwärtig, wo wir auch hingehen. Es gibt keinen Ort. Ich weiß, es gibt Orte, da sollten wir uns nicht den falschen Dingen anvertrauen. Also in eine spiritistische Sitzung, da sollte man nicht hineingehen. Auch wenn ich sage, ist Gott auch drin, ja, ist ja richtig. Aber da wirken Mächte, da, ich muss nicht Salzsäure trinken, wenn ich genau weiß, das Zeug schadet mir. Also mit solchen Sachen muss man ein bisschen sehr vorsichtig sein. Aber ansonsten gilt uns das. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Und wenn ich schuldig werde, dann trennt sich Gott nicht von mir. Es ist nicht wahr. Sondern ich habe das menschliche Gefühl, von ihm fern zu sein. Es stimmt aber nicht. Das hängt mit der Schuld zusammen und mit all den anderen Dingen. Aber ich bin sein geliebtes Kind. Und wenn ich schuldig werde, er ist mir nah. Ich kann nicht aus der Gegenwart Gottes raus. Und dann kommt der letzte Punkt. Etwas, das ist für mich der stärkste Beweis für die Nähe Gottes. Und gleichzeitig auch für mich der Hauptunterschied zu jeder anderen Religion und zur christlichen Religion. Wenn ich von meinem Weg ohne Gott oder ein bisschen mit Gott, geht ja auch so ein bisschen, wenn ich da jetzt umkehre und mich ganz Jesus anvertraue, mich ihm hingebe, ihm nachfolgen will, ich nehme ihn auf in mein Leben, was passiert da? Da werde ich, so sagt Johannes Evangelium, von oben her neu gezeugt. Und ich habe das neue ewige Leben. Was ist passiert? Gott hat mir seinen Geist gegeben. Mein Körper ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das ist der Geist Jesu. Es ist der Geist des Vaters. Das heißt, Gott wohnt in mir. Ich bin nicht Gott, aber Gott wohnt in mir. Wenn also Gott in mir wohnt, dann ist er mir so nah, wie mir nie ein Mensch nah sein kann. Er ist in mir. Nun haben wir wieder ein bisschen ein Problem, weil das stimmt mit unserer Erfahrung nicht überein. Das kennen wir nicht. Denn ich kann nicht den Geist meiner Frau in mich aufnehmen, damit ich sie besser verstehe oder ihr noch näher nah sein kann. Das geht nicht. Wir kennen das nicht. Aber was bei Gott nicht geht, bei uns nicht geht, das geht bei Gott. Er wohnt in dir, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. 1. Johannes 4. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Das ist näher. Darauf kann ich vertrauen. Ich wünsche uns das, dass wir in der neuen Woche bei all den Dingen, die uns umgeben, die wichtig sind, manchmal auch unwichtig, aber das, was uns so angeht in unserem Leben, dass wir uns daran erinnern, er ist gegenwärtig. Auch wenn mir die Worte fehlen, wenn mich plötzlich jemand fragt, bist du auch Christ? Und ich fange an zu stottern, macht nichts. Er ist gegenwärtig. Und wenn ich blödes Zeug mache, weil ich plötzlich mit den Gedanken woanders bin, weil mich Dinge treiben, wie es im Römer 7 steht, was ich will, tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Er ist trotzdem da. Er ist gegenwärtig. Er umgibt uns mitten im Alltag. Lasst uns so beten können. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ja, Herr, du wohnst sogar in mir. Danke für dieses großartige Geschenk deiner Gegenwart. Ich bete nochmal mit.
Vater im Himmel, wir preisen dich an diesem Morgen, dass du uns erinnerst an deine Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass wir lernen, dass wir nicht mit unseren menschlichen Maßstäben und Erfahrungen an dich rangehen, sondern deinem Wort mehr glauben als unseren Erfahrungen. Und ich möchte dich bitten, dass du das in unseren Verstand und in unser Herz einprägst. Es gibt keinen Ort, wo du nicht bist. Du bist immer und überall da. Ich preise dich für diese Gewissheit. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen unter uns jetzt segnest. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was in der neuen Woche vor uns liegt, was wir vielleicht noch nicht wissen. Du weißt, was uns begegnet und wer uns begegnet. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. In den Dingen, wo es uns Spaß macht zu leben und in den Situationen, wo es uns überhaupt keinen Spaß macht. Du bist da. Dafür preise ich dich, Herr. Amen.